Domradio, das Thema.
Herzlich willkommen zu unserem Streifzug durch die Welt der Bücher, auf die wir Sie gerne mitnehmen. Am Mikrofon für Sie, Birgit Schippers.
Wenn die Fachbesucher auf der Frankfurter Buchmesse unterwegs sind, schauen Sie sich um, was für schöne, spannende, informative oder lustige Bücher Sie entdecken können, um sie dann den Lesern in aller Welt zu vermitteln. Mein Kollege Maximilian Helmer hat ohne Mühe von Menschen auf der Domplatte in Köln erfahren, warum sie Lesen schön finden.
Am schönsten ist es, dass es gibt für jeden Geschmack etwas.
Ich denke, dass man sich einfach ein bisschen entspannen kann und sich auch selber in den Geschichten wiederfinden kann und mit den Personen identifiziert.
Dass man dann so in die Geschichte dann so reinkommt, dass man dann so gefangen wird von der Geschichte. Da so immer mitfühlt und dann auch so wissen will, wie es weitergeht.
Es ist entspannt und man bildet sich ein bisschen.
Dass man sich in so eine andere Welt versetzen kann.
Dann habe ich meine Ruhe, dann schalte ich ab, dann ist um mich herum alles weg.
Ja, erstmal durch Lesen bildet man sich weiter, man wird intellektueller, man ist auch immer auf dem Laufenden.
Der Geruch des Buches. Gerne, ja. Man kann seine Gedanken mitspielen lassen.
Geschichten können spannend sein. Es ist halt, macht halt Spaß.
Entspannt mich.
Durch das Lesen bildet sich auch im Kopf so eine eigene Gedankenwelt. Man baut so Bilder auf.
Man kann seine eigene Welt eintauchen und seiner Fantasie freien Lauf lassen.
Ja, da kann ich völlig eintauchen in eine Welt, die ich leider real nicht besuchen kann. Und trotzdem kann man dort sein und beginnt sich auch mit den Figuren zu identifizieren, die dort so auftauchen. Und meistens bin ich fast ein bisschen traurig, wenn das Buch dann fertig ist. Und dann suche ich mir ein neues.
Das ist das Schönste, was Autoren zu hören bekommen, wenn Leser sagen, schade, dass das Buch zu Ende ist. Solche Bücher zu finden und sie den Bücherfreunden zu vermitteln, das ist die Aufgabe von den vielen katholischen Büchereien im Erzbistum Köln. Und was die Mitarbeiter auf der Frankfurter Buchmesse suchen, das ist auch heute unser Thema.
Sie hören Domradio, das Thema. Indonesien ist der weltweit größte Inselstaat mit 240 Millionen Einwohnern und über 17.000 Inseln. Die tropische Insel Bali gehört dazu, wie auch Sumatra, Borneo oder Java mit der Hauptstadt Jakarta. Es ist auch das Land mit den weltweit meisten Muslimen. Dieses Jahr ist Indonesien das Gastland auf der Frankfurter Buchmesse und Karl Mertes von der Deutsch-Indonesischen Gesellschaft kennt das Land sehr gut und sagt, dass der Islam dort anders daherkommt als in anderen arabischen, islamischen Ländern, trotz der Re-Islamisierungswelle.
Die geht natürlich auch nicht an Indonesien vorbei, aber gleichwohl, der Staat erkennt alle Weltreligionen gleichermaßen an und die Praxis der letzten Jahrzehnte zeigt, dass eben sehr wohl auch demokratische Strukturen und Regierungsformen mit dem Islam vereinbar sind.
Bis 1998 herrschte in dem Land der Diktator Suharto. Danach gab es freie Wahlen und die Einführung der Demokratie. Karl Mertes ist davon überzeugt, dass sich die Demokratie trotz herrschender Widerstände erhalten wird.
In der Tat ist nach dem Sturz von Suharto Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit weitestgehend gewährleistet. Es gibt in der Tat Widerstände, gibt Widersprüche, davon ist das Land nicht befreit. Und es gibt konservative Kräfte, die auch einiges wieder zurückdrehen wollen. Aber insbesondere die große Zahl der jungen Menschen strebt sicher nach einer offeneren und pluralistischeren Gesellschaft, als sie über lange Jahre oder Jahrzehnte in Indonesien geherrscht hat. Das ist ein anhaltender Kampf.
Sagt Karl Mertes von der Deutsch-Indonesischen Gesellschaft, Indonesien ist in diesem Jahr der Ehrengast auf der Frankfurter Buchmesse. Und welche Rolle die Literatur dort spielt, darüber sprechen wir im Laufe der Sendung bei Domradio, das Thema. Bücher lesen ist nicht eine Frage des Geldes, denn sie können ja auch ausgeliehen werden, zum Beispiel in einer der katholischen öffentlichen Büchereien. Um für die Leser die richtigen Bücher parat zu haben, fährt Caroline Dörnbach, Leiterin der Fachstelle Katholische Öffentliche Büchereien des Erzbistums Köln, jedes Jahr auf die Frankfurter Buchmesse für einen Tag in einem Bus mit ehrenamtlichen Mitarbeitern. Ja. Guten Tag, Frau Dörnbach.
Guten Tag, ja.
Wissen Sie schon, was dieses Jahr auf der Frankfurter Buchmesse für Sie besonders interessant werden wird?
Also ich finde diesmal ganz spannend mit dem Gastland Indonesien. Da gibt es ganz interessante Veranstaltungen. Da werden zum Beispiel Lesungen gemacht in Indonesisch, Englisch und Deutsch. Und ich finde es, glaube ich, ganz spannend, einfach mal die Sprache zu hören, weil ist ja viel Lyrik auch in Indonesien und dann ist ja viel auch so der Klang, der da eine Rolle spielt. Also ich glaube, das ist einfach eine ganz spannende Sache, sich das mal anzuhören.
Wäre das auch etwas, wo Sie sagen, Vielleicht ist das eine andere Buch auch aus diesem Land, das ja hauptsächlich muslimisch ist, aber es gibt ja auch viele katholische Ecken dort. Aber wäre das auch interessant für Ihre Büchereien, vielleicht da sich mal umzugucken?
Ich finde es schon interessant. Ich finde das immer auch ganz spannend. Die sind ja katholisch-öffentliche Büchereien, auch mit dem öffentlichen Aspekt und mit der Weltoffenheit. Das ist halt die Frage, weil ob das natürlich sich so verleihen lässt, das muss man dann natürlich bewerben und dafür muss man dann persönlichen Faible natürlich für haben. Und wenn das jemand interessiert, kann ich mir das sehr spannend vorstellen, ja.
Ja, dafür haben Sie ja auch Ihre ehrenamtlichen Mitarbeiterin dabei. Da können Sie direkt schon im Bus begeistern. Sie setzen überhaupt dieses Jahr einen Schwerpunkt auf interkulturelle Bücherarbeit. Wie könnte sie aussehen?
Büchereiarbeit, also dass wir im Grunde sagen, dass wir versuchen, Menschen zu erreichen und die Gesellschaft ist ja sehr multikulturell und wenn wir jetzt die Flüchtlingsthematik noch mit reinnehmen, da kommen ja auch viele Menschen von anderswoher und da sind Büchereien sicher gute Orte, wo Menschen willkommen geheißen werden können, wo Menschen sich Orientierung verschaffen können, wo man auch über Leseförderung, über Sprachförderung, sowohl Kinder als auch Erwachsene erreichen kann. Das Schwierige ist natürlich immer, dass man das Fremde erstmal sich erschließen muss, dass man darauf zugehen muss. Das ist nicht immer einfach, aber ich merke, dass ganz viele Büchereien sich da auf den Weg oder ehrenamtlich in den Büchereien sich da auf den Weg machen und sehr engagiert und motiviert sind. Und das wird das, die Szene nochmal sehr bereichern, glaube ich.
Und wie sieht das dann konkret aus? Gehen Sie zu Flüchtlingsheimen oder... Ne, um überhaupt aufmerksam zu machen. Nicht jeder weiß, dass es ja diese Büchereien gibt. In den anderen Ländern ist das ja nicht so selbstverständlich.
Kommt drauf an. Wir haben auch Ehrenamtliche jetzt aus Syrien. Also die dürfen ja erstmal zumindest nicht arbeiten direkt, aber ehrenamtlich engagieren dürfen sie sich. Und also ich hatte einen Fall im Kreis Euskirchen, da habe ich eine gelernte, studierte Bibliothekarin, die aus Syrien geflüchtet ist und die jetzt da mitarbeitet. Also das gibt's auch. Also das ist die eine Möglichkeit. Andere Möglichkeit ist natürlich klar zu gucken, geht man in die Flüchtlingsunterkünfte oder was ich eher empfehle, ist nochmal sich dran zu hängen an Aktivitäten, die schon vor Ort passieren und zu sagen, so wo kann man da unterstützen? Kann man dann zum Beispiel ein paar Bilderbücher zusammenstellen, dass Kinder Begrifflichkeiten lernen können über die Bücher, über die Bilderbücher, dass man in der Bücherei aber auch eine Begegnung ermöglicht, dass sich da Menschen einfach mal treffen können, woanders hinkommen, dass die da in einem schönen Raum einen Austausch pflegen können. Also das sind Möglichkeiten, aber da stecken wir noch relativ am Anfang, wie vieles, was mit den Flüchtlingen passiert im Moment.
Ja, das ist im Moment sozusagen eine deutschlandweite Herausforderung.
Genau, ja.
Leseförderung, ein Stichwort. Das ist ja jetzt nicht nur sozusagen entstanden, weil Sie sagen, ja, wir wollen auch alle mit ins Boot nehmen hier in Deutschland und zum Lesen zu bringen. Das ist ja auch schon immer vor Ort eine ganz wichtige Aufgabe Ihrer Büchereien.
Ja.
Was machen Sie da, um das Lesen ein bisschen auf den Weg zu bringen?
Also die Büchereien, also die Ehrenamtlichen in den Büchereien machen da sehr viel, muss ich jetzt mal zusammenstellen, also ganz, ganz viele Sachen. Die meisten machen Führungen für Kindergartengruppen, für Schulen, die Veranstaltungen, Lesungen in den Büchereien oder teilweise organisieren sie auch Lesungen, die dann in den Einrichtungen, Schule, Kindergarten stattfinden. Es werden Bücherpakete zusammengestellt, die im Blog dann ausgeliehen werden an Kindergartengruppen. Es gibt Lesenächte. Es gibt ja seit, zwei Jahren, gibt es jetzt vom Borromäus-Verein auch die Initiative Ich bin ein Leseheld, wo es speziell darum geht, Leseförderung für Jungen zu betreiben, indem man einen männlichen Vorleser, einen männlichen Lesehelden gewinnt, der dann möglichst, der dann den Jungen klar macht oder wenn es also möglichst auch aus sich raus sagt, dass Lesen klasse ist und dass Lesen toll ist und die dafür dann begeistert. Also und das sind ganz viele Aktivitäten.
Mhm. Wenn die Menschen zu Ihnen in die Büchereien kommen, was sollen sie mitnehmen, abgesehen von Büchern, die sie lesen?
Dass Kirche für sie ein Ort ist, der wo Menschen sind. Also ich sehe das immer auch als kirchliche Orte, gerade da jetzt, wo viele... ja, Zusammenlegungen oder die Seelsorgebereiche größer werden, dass man da Kirche erleben kann, dass Kirche eine Servicefunktion hat für Menschen, dass man willkommen ist und ja, Veranstaltung, Begegnung, Gespräch, Austausch.
Caroline Dörnbach, Leiterin der Fachstelle Katholische Öffentliche Büchereien im Erzbistum Köln, über die Frankfurter Buchmesse und die Herausforderungen, denen sich auch katholische Büchereien dieses Jahr stellen. Vielen Dank und Ihnen eine gute Fahrt nach Frankfurt.
Ja, danke schön.
Indonesien ist das Gastland auf der diesjährigen Frankfurter Buchmesse und wie wir gerade gehört haben, ist dieser riesige Inselstaat mit Hunderten von verschiedenen Völkern und Sprachen heute eine Demokratie. Im Domradiostudio ist unsere Literaturexpertin Margarete von Schwarzkopf. Guten Tag, Margarete.
Guten Tag.
Die meisten Menschen in Indonesien sind Muslime. Hat das irgendeine Auswirkung auf indonesische Literatur?
Also ganz viele Themen können natürlich nicht behandelt werden. Es gibt Themen, die sind tabu, aber die jüngere Generation der Autoren wendet sich natürlich dagegen. Also ich habe zwei Bücher mit besonderer Liebe gelesen, die beide versuchen zu zeigen, dass es auch ein neues, ein anderes Indonesien gibt. Eins, wo jüngere Menschen versuchen, auch mit Tabuthemen, die bis in die 70er Jahre hinein sozusagen verboten waren, umzugehen.
Das sind welche Themen?
Ja, die Rolle der Frau ist ganz, ganz wichtig. Die Frau nicht nur als Dienerin des Mannes, sondern als Lebensgefährtin. Die Rolle der Kinder, der Familie, dass Familie natürlich immer noch eine wichtige Rolle spielt, aber dass es Gesetze gibt, die über der Familie auch stehen können. Und natürlich auch die Offenheit der Religion gegenüber anderen Kulturen und anderen Traditionen wird auch immer mehr zum Thema bei jungen indonesischen Schriftstellern.
Du hast ein Buch vor dir liegen, geschrieben von Hella S. Hase. Das ist eine Autorin, die ist in Indonesien geboren, in Amsterdam gestorben. Warum ist es wichtig, ihre Bücher kennenzulernen?
Hella S. Hase ist in Batavia geboren, heute Jakarta, 1918, also zu einer Zeit, als Indonesien noch Teil des großen Kolonialreichs der Niederlande war. Und sie ist aufgewachsen in diesem wunderbaren Land mit seinen 17.000 Inseln. Sie hat Indonesien immer geliebt, sie hat es als ihre Heimat gesehen. Sie konnte auch Bahasa, Indonesier sprechen, natürlich auch Holländisch. Sie hat natürlich auf Holländisch geschrieben und viele Indonesier konnten damals auch Holländisch. Und sie hat immer wieder auch hingewiesen auf die Fehler, die die Kolonialherren dort gemacht haben. In ihrem Buch Die Teebarone kommt das ganz klar zum Ausdruck. Was hätten wir besser machen können? Wie hätten wir die Menschen mehr einbeziehen müssen? Wie hätten wir auch mit der Religion, dem Hinduismus auf der einen Insel Bali oder auch den Muslimen auf den anderen Inseln umgehen müssen? Also sehr kritische, ganz großartige Bücher hat sie geschrieben und ich empfehle sehr Der Schwarze See. Das ist ein Jugendbuch. Da geht es um die Freundschaft zwischen einem Jungen, der Indonesier ist, und seinem besten Freund, der Sohn des Plantagenbesitzers ist. Und wie da die Kulturen versuchen, zögerlich aufeinander zuzukommen und woran es dann doch letztlich scheitert, das schildert diese großartige Autorin in diesem Jugend-Kinderbuch, was aber auch durchaus Erwachsene lesen können.
Du hast aber auch einen indonesischen Schriftsteller, den du uns ans Herz legen möchtest.
Ja, hat einen Mädchennamen eigentlich als Vorname, Andrea Hirata. Das verwirrt viele Leute, wenn sie seine Bücher kaufen wollen. Es ist schon das zweite Buch, das er geschrieben hat. Das erste hieß Die Regenbogentruppe, das zweite heißt jetzt Der Träumer. Es ist seine eigene Geschichte. Er stammt von einer sehr armen kleinen Insel in der Nähe von Sumatra und hat als Kind sich schon interessiert für die große weite Welt. Und das erste Buch schildert seine Kindheit. Das zweite Buch geht ein auf seine Jugend und auf seine Versuche, diese kleine, arme Insel zu verlassen, die große, weite Welt kennenzulernen. Jakarta ist die erste Stufe und dann der ganz große Traum ist Paris. Tatsächlich hat Andrea Hirata das geschafft. Er lebt heute in Amerika und er ist wirklich nicht nur ein Träumer, sondern einer, der seine Träume umsetzt. Und wenn man ein bisschen über Indonesien lesen will, ohne die ganze politische Zwangslage, die dieses Land ja hat, dann ist das eine sehr schöne Einführung in die Gedankenwelt und in die Träume von Bewohnern dieser Inselwelt.
Und dann ist noch Laksi Pamuntak.
Laksi Pamuntak ist auch eine der jüngeren Autorinnen. Sie ist allerdings jetzt auch schon Mitte, Ende 40. Sie war auf Lesereise in Deutschland eine sehr beeindruckende Frau, die fließend Englisch spricht, auch viel in Amerika lebt. Und ihr Buch Alle Farben Rot, ja, greift ein außerordentlich kritisches Thema auf, nämlich die großen Morde in den 60er Jahren an den Kommunisten und nicht nur an den Kommunisten, sondern durch diese Revolution von Sukarno und Suharto an Christen, an Andersdenkenden, also an vielen, vielen Menschen, die eben nicht konform waren mit der Diktatur, die nach dem Weggang der Holländer dann plötzlich in Indonesien war. Es ist eine große Liebesgeschichte. Es spielt zum Teil auf einer furchtbaren Gefängnisinsel, die so ähnlich ist wie Robben Island. Es ist Buru. Da sind Gefangene gehalten worden. Und bei diesen Unruhen in den 60er Jahren sind 1 Million Menschen oder mehr umgekommen. Und die Schatten dieser Zeit werfen ihre langen Schatten bis heute noch. Und diese Autorin erzählt von einer Liebesgeschichte, von einem Mann, der sich entscheiden muss, wird er zum Revolutionär, kämpft er gegen das System, gegen die Diktatoren oder folgt er seinem Herzen und wird lieber ein glücklicher Ehemann, der keine Kritik äußert und erfolgt natürlich dem Ruf seines Gewissens. Und es ist eine ganz großartige, epische Geschichte über Indonesien zwischen 1963, 64, 65 und eigentlich dem Heute.
Bücher aus und über Indonesien hat uns Margarete von Schwarzkopf empfohlen. Hella S. Hase und ihre Romane wie Der Schwarze See und Die Teebarone. Dann von Andrea Hirata, Der Träumer und Laksi Pamuntschaks episches Werk Alle Farben Rot. Und gleich verlassen wir den Inselstaat und schauen auf zwei neue Bücher, in denen es um die Magie der Wälder und die Macht der Liebe in Damaskus geht. Rund 87.000 Buchtitel erscheinen allein in Deutschland jedes Jahr. Auf der Frankfurter Buchmesse haben die Besucher die Chance, aus der Fülle der Buchveröffentlichungen ihre ganz persönlichen Schätze zu entdecken. Margarete von Schwarzkopf hat zwei Bücher herausgegriffen, die sie besonders empfehlen möchte. Und das eine, Margarete, ist Rafik Shamis Roman Sophia. Das ist ein Buch über die Macht der Liebe. Worum geht es?
Sophia ist eine Christin, eine syrische Christin. Davon gab es ja viele in Aleppo früher und auch in Damaskus. Und Rafik Shami ist ja selber syrischer Christ. Und er erzählt die Geschichte von Sophia, die nicht den Mann heiratet, den sie eigentlich liebt, weil er aus einer anderen Klasse kommt, sondern sie heiratet einen Mann, den sie mag, aber nicht liebt. Und sie hat mit ihm einen Sohn, Salim, und der geht weg aus Syrien, als die Unruhen anfangen, und geht nach Rom und lebt dort und ist sehr erfolgreich. Aber die Heimat ruft ihn, weil er merkt, da tut sich irgendwas. Dieser Sohn von Sophia kehrt zurück nach Syrien und er wird konfrontiert mit der Lebens- und Liebesgeschichte von Sophia, einer Frau, die eben Karim geliebt hat und den Mann geheiratet hat, den sie mochte, aber nicht liebte. Und auf einmal verbinden sich große Emotionen mit großen politischen Ereignissen. Und das ist ein unglaublich spannender Roman, weil er auch darum geht, wie das Land mit seinen Dissidenten umgeht, was es bedeutet, in der Fremde zu leben, was es bedeutet, wieder nach Hause zu kommen und nicht zu Hause anzukommen. Also all diese großen Themen hat Rafik Shami in dieses Buch
hineingearbeitet. Inwiefern wirft dieses Buch auch ein Licht in die derzeitige Situation in Syrien?
Ja, es geht um Flüchtlinge. Es sind natürlich viele Menschen, die weggehen. Da sind es noch mehr die politischen Flüchtlinge, die fortgehen, weil sie einfach mit dem Land nicht mehr zurechtkommen. Also die Hauptfigur des Buches geht erst nach Rom, da geht er wieder weg, dann kommt er nach Deutschland. Wie gehen die Deutschen mit den Flüchtlingen um? Kann er in Deutschland eine neue Heimat finden? Und Salim kehrt immer wieder zurück nach Syrien, wird dort in politische Intrigen hineingerissen und dann hilft ihm einer, Karim, der alte Liebhaber der Mutter. Also es ist so eine Mischung aus ein bisschen Politik, viel ja, Liebe, viel Gefühl und auch immer wieder die Erkenntnis, dass die Fremde bleibt, wenn man nicht irgendwie etwas findet, wie Rafik Shami, die Sprache, wo man wirklich endgültig andocken kann.
Wie hat dich die Erzählweise berührt?
Rafik Shami ist ein großer Erzähler. Er hat selber mal gesagt, Deutsch sei für ihn die ideale Sprache, um die arabische Mentalität auszudrücken, dieses Blumige, weil er sagt, wir Araber, wir neigen dazu, alles zu poetisch zu sehen. Und das Deutsche zwingt ihn zu einer Form. Andererseits haben wir Deutschen ja auch Sinn für Romantik und Märchen. Und er ist ein ganz großer Erzähler. Er will erzählen und das hat man das Gefühl, man sitzt mit ihm am Lagerfeuer und man hört ihm zu, große Märchen, die er erzählt, aber die doch wie alle Märchen einen sehr wahren und oft sehr traurigen Kern haben.
Ja, und dann bist du sehr begeistert von dem Sachbuch Das geheime Leben der Bäume. Und ich finde schon, der Titel macht neugierig, weil wieso geheim?
Ja, wir wissen ja ganz wenig über die Bäume. Wir sehen sie, die meisten Menschen mögen Bäume, auch gehen gern mal im Wald spazieren. Aber was sind die Bäume eigentlich? Wer sind sie? Können sie sprechen zum Beispiel? Können sie sich miteinander verständigen? Geben sie Geräusche von sich, außer wenn der Wind durchweht? Wie sieht es aus mit dem deutschen Wald? Welche Probleme haben Bäume? Welche Krankheiten können sie bekommen? Haben sie eine Seele sozusagen? Und Peter Wohleben, der Förster ist in der Eifel, hat schon ein Buch geschrieben über den Wald, wo er sich praktisch verabschiedet. Der Wald, ein Nachruf heißt das Buch. In diesem Buch allerdings zeigt er, dass die Bäume doch noch sehr lebendig sein können. Und er verbindet all das, was wir deutschen Romantiker mit dem Wald in Verbindung bringen, also die Stille, die Ruhe, die Schönheit und so weiter, auch mit kritischen Fragen. Und er zeigt, wie wir den Wald vielleicht auch retten können oder die Bäume. Und wenn man das Buch gelesen hat, dann glaubt man plötzlich, die Bäume sprechen zu einem. Das ist ein wunderbares Gefühl.
Und was erzählen uns die Bäume?
Ja, sie erzählen untereinander sehr viel, hat man das Gefühl. Sie sprechen über ihr Wohlbefinden. Sie sprechen vielleicht auch über ganz alltägliche Sachen, warum die Vögel immer Nester in ihnen bauen. Also es ist ein bisschen ein magisches dieses Buch, obwohl es ein sehr sachliches Sachbuch ist. Aber Bäume an sich sind ja Magie. Also sie haben ja etwas, nicht umsonst stehen sie in jedem Märchen, jeder Sage im Mittelpunkt. Sie haben etwas, was sie heraushebt aus der Menge der Pflanzen. Und sie haben eine Art zu kommunizieren, auch mit uns Menschen, vielleicht allein durch das Rauschen, durch die Gerüche, durch die Düfte. Und sie haben auch ihre Probleme, wie alle Wesen, die einer Gesellschaft angehören. Und darüber schreibt Peter Wohleben sehr anschaulich und auch zum Teil sehr amüsant.
Über die Macht der Liebe in Damaskus geht es in Rafik Shamis Buch Sophia, erschienen im Hansa Verlag. Und das Sachbuch Das geheime Leben der Bäume von Peter Wohleben entführt uns in die Geschichte und Geheimnisse der Wälder. Es ist erschienen im Verlag Ludwig. Und dir, Margarete, vielen Dank für den Streifzug durch die Bücherwelt.
Es sind die vielen kleinen Buchhandlungen vor Ort, die dafür sorgen, dass das Lesen von Büchern eine Herzenssache bleibt und nicht nur einfach ein Geschäft ist. Hildegund Laaf arbeitet seit fast 60 Jahren als Buchhändlerin, seit 22 Jahren in der Lengenfeldschen Buchhandlung gegenüber der Minoritenkirche in Köln. Und ihre Buchhandlung wurde als eine von 108 anderen aus ganz Deutschland mit dem ersten deutschen Buchhandlungspreis von Kulturstaatsministerin Monika Grütters ausgezeichnet. Guten Tag, Frau Laaf.
Guten Tag.
Was bedeutet Ihnen diese Auszeichnung?
Diese Auszeichnung finde ich ganz, ganz großartig, weil endlich mal jemand sieht von der Regierung, wie wichtig die Kulturarbeit der Kleinen ist. Denn gerade die kleinen Buchhandlungen bringen ja eine Vielfalt in die Bücherwelt, was die Großen gar nicht leisten können, weil sie einfach nicht diese persönliche Ansprache mit den Kunden auch haben und die Verbindung auch. Dass in den Kaufhäusern, also in diesen Buchkaufhäusern, da gibt es ja keinen Austausch über den Inhalt des Buches oder ganz, ganz selten nur.
Sie sind ganz lange als Buchhändlerin unterwegs, seit fast 60 Jahren. Wann wurde denn Ihre Liebe zu den Büchern entweckt?
Da war ich noch sehr jung, war 13, und ich hatte das Glück, dass eine Buchhandlung, die Buchhandlung meiner Familie, gegenüber der Schule war. Und in dieser Zeit war es ja oft so, dass man Freistunden hatte. Und dann ging ich natürlich in die Buchhandlung und der Buchhändler mochte mich. Ich durfte alle Kinderbücher, die es damals gab, die Schneiderbücher zum Beispiel, das durfte ich alles da lesen. Und durfte auch mithelfen, mal Kinderbücher zu beraten, wenn Kunden kamen. Und er sagte, was hast du gerade gelesen? Das kannst du doch mal der Dame jetzt erzählen. Und so bin ich eben während meiner ganzen Schulzeit immer wieder in jeder Pause, jede Freizeit in dieser Buchhandlung gelandet. Und habe auch an freien Nachmittagen oder Abenden mitgeholfen bei Büchertischen, bei Lesungen und sowas. Und was war, ich habe dann da meine Lehre gemacht, weil ich unbedingt Buchhändlerin werden wollte.
Ja, und diese Leidenschaft für die Bücher hat sie überhaupt nicht mehr losgelassen. Das ist ihr Traumberuf, ne?
Ja, ist mein Traumberuf. Deswegen arbeite ich auch immer noch und ich arbeite einfach gerne. Und ich bin jeden Morgen gespannt, was kommt an neuen Büchern, welche Kunden kommen, was gibt es für tolle Gespräche. Und wenn ich dann entsprechend Kunden haben, mit denen man sich so austauschen kann, dann, ja, das ist mein Leben einfach erfüllt.
Da kommt also ein Kunde herein zu Ihnen und sagt, ich suche jetzt ein Buch für meine Schwiegermutter. Wie kriegen Sie raus, dass Sie das richtige Buch empfehlen?
Das bekommt man raus im Gespräch. Manchmal wissen die Kunden ja, was die Schwiegermutter oder wer auch immer gelesen hat, vielleicht mit Begeisterung gelesen hat. Dann kann man so ein bisschen den Anspruch und das Interesse abfragen. Ansonsten empfiehlt man eben selbstgelesene Bücher, von denen man denkt, die würden da genau hinpassen. Und das klappt auch meistens.
Selbstgelesene Bücher, also es ist ja eine Fülle von Büchern auf dem Büchermarkt. Wie picken Sie denn jetzt die raus, die für Sie passen und vielleicht auch noch für Ihre Kunden?
Das ist auch ein bisschen Erfahrungssache. Wir werden ja von den Verlagsvertretern besucht. Die stellen die Bücher vor. Und oft hat man eben auch das Glück, dass man vorher ein sogenanntes Leseexemplar hat, wo man schon mal ein paar Seiten anlesen kann oder vielleicht sogar das ganze Buch. Und dann kann man abschätzen, was brauche ich für meine Kunden. Das Zweite ist natürlich, dass eben durch die Buchbeilagen und die Besprechungen in der Zeitung oder Radio oder Fernsehen da eben manchmal Sachen besprechen, die man selbst nicht kennt oder auch nicht gelesen hat. Und die muss man natürlich, auf die muss man reagieren und schnell bestellen.
Ja. Sie sind jeden Tag in der Buchhandlung und freuen sich auf Ihre Kunden. Was waren denn jetzt so besondere Begegnungen in Ihrer langen Zeit als Buchhändlerin?
Auch besondere Begegnungen sind natürlich ad eins mal mit Autoren, mit Schriftstellern oder auch mit Kunden, die von außerhalb kommen und einfach sagen, das ist ihre Buchhandlung und kommen eben zwei, dreimal im Jahr angereist und kaufen ihren Buchbedarf. Ja. Ganz besonderes Erlebnis aus den letzten Jahren war zum Beispiel für mich einmal die Begegnung mit Kurzeck. Ein Spaziergang, als er hier auf zur Lesung war, mit ihm durch Köln, wie er Köln sieht, mit einer Beobachtungsgabe. Und er hat mich praktisch gelehrt, Dinge in Straßen zu sehen, wo ich früher nicht drauf geachtet habe. Und auch früher die Begegnung, ganz früher noch mit Thomas Mann oder Bergenkrön oder Stefan Andres. Bei den Lesungen, wenn man mit den Autoren in Kontakt kommt. Und das ist ja heute noch so.
Also inspirierende Begegnungen mit ja. Autoren und mit Kunden. Und wer alles bei Ihnen vorbeikommt heute, darüber sprechen wir gleich. Hildegund Laaf arbeitet seit fast 60 Jahren als Buchhändlerin, seit über zwei Jahrzehnten in der Lengenfeldschen Buchhandlung gegenüber der Minoritenkirche in Köln. Frau Laaf, Sie haben von ganz besonderen Begegnungen gesprochen, zum Beispiel Thomas Mann haben Sie erlebt. Aber ganz wichtig sind Ihnen ja die Kunden, die Gäste, die Menschen, die in Ihrer Buchhandlung vorbeikommen. Wer sind diese Menschen, die da kommen?
Das sind ja ganz, ganz unterschiedliche Leser oder auch Leseansprüche, die uns die Kunden einstellen. Das ist einmal der kleine Schüler, der eben nur ein ganz bisschen Taschengeld hat, um dann auch ein Taschenbuch für sich sucht, den man natürlich genauso intensivst bedient und berät wie einen Intellektuellen oder jemand, der eben auch gar nicht mit dem Geld rechnet. Dann kommen natürlich auch viel Kinder oder Eltern mit Kindern, wo man auch sehr, sehr stark eben auf das Alter, auf die Vorlieben und die Interessen der Kinder achten muss. Das ist genauso bei den Erwachsenen. Der eine sucht eben Lyrik, der einmal die klassische, einmal dann eben moderne Lyrik. Und da muss man sich ganz individuell auf jeden Einzelnen einstellen und ja, Ideen haben und die Fantasie eben haben, was könnte hier zu dem Herrn oder zu der Dame passen.
Also das persönliche Gespräch ist sehr, sehr wichtig. Erzählen Ihnen dann manchmal auch die Menschen, vor allem wenn man so nach und nach ein bisschen vertrauter wird, ach, ich habe da jetzt ein Problem und...
Oh ja. Man sagt ja nicht umsonst, eine Buchhandlung ist auch so ein kleiner Beichtstuhl. Man bekommt sehr, sehr, sehr viel aus dem Privatleben der Kunden erzählt. Ja, ob sie also jetzt gerade mit der Schwiegertochter oder dem Schwiegervater oder der Tante Schwierigkeiten haben oder ob jemand krank ist oder... Also da gibt es alle Variationen.
Und das heißt, auch Sie, ne, nicht nur klarer Verstand, sondern auch offenes Herz.
Ja.
Für alles, was jeden Tag auf Sie einstürmt und klar, wie beim Beichtstuhl auch, bleibt ja alles bei Ihnen, ne?
Ja, nein, das wäre auch schlimm, wenn man darüber reden würde, weil es ist ja für viele auch ein Bedürfnis, etwas loszuwerden. Und wo findet man ein Gespräch praktisch zu zweit in einer ruhigen Buchhandlung, was eben auch durch die Bücher angeregt werden kann?
Das heißt, Sie haben dann auch mal das eine andere Buch zur Hand für Problemfälle?
Durchaus, ja. rein inhaltlich, dass man eben, es gibt ja zum Beispiel Leser, die ihre Situation gerne nochmal im Buch erleben. Und wo sie sich also mit dem Inhalt des Buches irgendwie gleichsetzen können und nicht alleine dastehen mit Problemen oder Fragen.
Ja, also quasi als Begleiter, ne?
Ja, ja.
Was halten Sie denn von den vielen Ratgeberbüchern zu allen Problemen dieser Welt?
Das ist nicht ganz so mein Fall. Ich finde, Ratgeber soll es geben, aber diese Masse, die heute auf dem Markt ist und diese vielen Trends, die es jetzt gibt, ich finde es sehr viel besser, wenn der Mensch wirklich versucht, selbstständig zu sich zu finden und alleine mit seinen Problemen, vielleicht ein bisschen unterstützt durch Ratgeber, zurechtkommt. Denn wenn er reflektiert und nachdenkt, hat er doch sehr viel mehr davon für sich, für seine Persönlichkeit auch.
Was halten Sie denn jetzt, sag mal, für die locker geschriebenen Büchern, so ein bisschen in Richtung Boulevard? Also ich weiß, Sie lesen ja auch die hohe Literatur, die Lyrik, anspruchsvoll, auch intellektuell. Aber es gibt ja auch so ganz viel, sagen wir mal, recht einfach geschriebene Bücher, wo man erstmal sagen würde, der eine andere von der intellektuellen Seite, naja, ist jetzt nicht wirklich inhaltsreich. Wie stehen Sie dazu?
Ich finde, das ist vollkommen richtig. Dass, Hauptsache, es wird gelesen. Ja. Und es gibt auch bei der leichten Literatur gibt so viele gute Bücher, die auch einen gewissen Hintergrund haben. Und ich habe da überhaupt nichts dagegen. Im Gegenteil. Wichtig ist, es wird gelesen. Und der Leser hat eben einfach diese Vielschichtigkeit dessen, was es gibt, die Möglichkeit, so vielschichtig wie es geht, seine eigenen Bedürfnisse mit dem Buch abzudecken.
Jetzt leben wir ja in dem digitalen Zeitalter, da gibt es die Tablets, die Smartphones und die großen Internetanbieter, die um das Buch quasi buhlen, es zu verkaufen. Macht Ihnen das Sorge aus Ihrer Erfahrung?
Also ich glaube, also Sorgen macht es mir gar keine, weil das Buch wird nach wie vor gelesen werden. Ich kann mir vorstellen, dass mal, aktuelle Sachen, Zeitungen oder so etwas, dass die eben sehr stark über die Tablets oder sonst wie gelesen werden oder auch im Internet gelesen werden. Ich glaube, die Zeitschriftenbranche leidet da sehr, sehr viel mehr darunter. Und bei Nachschlagewerken und Lexika. Weil man hat ja doch recht schnell mal was gegoogelt oder aufgerufen und schlägt nicht immer das Buch oder das Lexikon auf.
Ja, das ist wahr. Welches Buch lesen Sie gerade?
Ich lese jetzt gerade angeregt eben durch das Buch der Stadt Köln, das neue Buch von Rafik Shami, was wieder wunderschön erzählt ist, mit sehr viel Fantasie und sehr bildhaft, auch sprachlich sehr gut ist. Davor habe ich den Germani sehr viel gelesen, weil eben auch durch den Friedenspreis des deutschen Buchhandels setzt man sich ja dann doch intensiver mit den Büchern aus. Und natürlich dann ganz spannend, da habe ich gerade den neuen Marias gelesen, der in Spanien spielt und das ist Liebe, Kriminalroman, alles zusammen. Auf der anderen Seite lese ich auch gerade die Sekundärliteratur über die Romanwelt, über die großen Romanwelt von Hanjo Kesting. Ich kann auch nicht jeden Abend dasselbe Buch lesen. Es kommt immer ein bisschen auf meine Abendverfassung an, wie müde ich bin, wie intensiv ich lesen kann, wie konzentriert, weil manchmal gehen ja Gespräche oder der Tag geht einfach noch bis in den Abend rein durch den Kopf und dann lese ich lieber was Spannendes.
Seit fast 60 Jahren arbeitet Hildegund Larv als Buchhändlerin. Seit über 20 Jahren berät sie lesefreudige Kunden in der Lengfeldschen Buchhandlung gegenüber der Minoritenkirche in Köln. Wenn Sie mehr über diese ganz besondere Buchhandlung und ihre Veranstaltung im gemütlichen Ambiente mit Sofa erfahren wollen, im Internet unter www.lengfeldsche.de finden Sie alle Informationen und einen sehr schönen Spruch von Francis Bacon. Bücher sind wie Schiffe, welche die weiten Meere der Zeit durcheilen. Ihnen, Frau Larv, wünsche ich eine gute Fahrt durch die Bücherwelt und vielen Dank.
Der Autor Frank Witzel ist katholisch aufgewachsen. Sein neuer Roman trägt so auch seine ganze katholische Kindheit in sich. Ein 13-jähriger Teenager fragt sich, wie finde ich in der Welt der Erwachsenen Anknüpfungspunkte für die katholische Welt in mir? Die Erfindung der Roten Armee-Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969. So heißt der Roman, der mit dem Deutschen Buchpreis 2015 ausgezeichnet worden ist. Johannes Schröer hat den Roman von Frank Witzel gelesen und den Autor getroffen.
Ich glaube, dass mein Schreiben ganz stark von dem Impuls genährt wird, was ist der Glaube, was ist Realität, was für ein Stachel treibt mich eigentlich an.
Die Frage nach dem Glauben und nach dem Denken treibt auch den 13-jährigen Teenager an, den Frank Witzel zum Helden seines Romans macht. Ein Teenager, der versucht, sich die Welt zu erklären, die Welt um ihn herum, aber auch die Welt seiner Gedanken und seiner Empfindungen. Da sind in seiner Zeit die Bilder aus seiner katholischen Kindheit, die Bilder der Märtyrer, die Heiligen, Jesus. Und dann wird er erwachsen und sieht als Teenager plötzlich den Revolutionär Che Guevara. Wir kennen das Bild, wie er tot mit nacktem Oberkörper aufgebahrt, wie eine Jesusfigur daliegt.
Er hat viele Geschichten gelesen von Märtyrern. Er sieht das Bildhafte in den Kirchen, in die er geht. Und jetzt drängt sich ihm praktisch ein Vergleich auf. Er versucht zu verstehen, was geschieht da eigentlich.
Was sind das für Terroristen? Was ist das für eine Zeit? Ein Jugendlicher muss sich positionieren. Er sucht nach seiner Identität. Wem gehört er? Und der 13-Jährige wächst in einer Zeit auf, die ständig Antworten verlangte. So war das damals. Schon als Kind musste man sich ständig entscheiden. Jede Konsummarke war damals ein Bekenntnis. Also ob man sich für Puma oder Adidas entschied, ob man den GH oder Pelikanfüller kaufte, den Schallplattenspieler von Braun oder Dual. Und später, ob man die Beatles oder Stones hörte oder ob man eben katholisch oder evangelisch war.
Er wächst in einer Zeit der Dualitäten, auf die viel stärker noch als unsere sich immer positionieren will zwischen verschiedenen Meinungen, verschiedenen Anschauungen.
Dieses ständige sich positionieren müssen überfordert den Teenager in Frank Witzels Buch und er schafft sich eine eigene, eine fantastische Welt, die für ihn genauso real ist wie das, was da draußen von ihm verlangt wird.
Es gibt praktisch diesen Unterschied nicht, den wir als Erwachsene natürlich schon längst gezogen haben, den Unterschied zwischen, was wir für real halten und was wir für fantastisch halten.
Alles Denken misst sich an die größte aller Fragen, sagt Frank Witzel. Gibt es Gott? Was ist Gott? Und lässt sich Gott denken? Am Ende seines Romans steht der Wunsch, ein Christ zu sein, das zu sagen, so ganz einfach und so ganz klar, wie er es als Kind bei Winnetou gelesen hat, der sagte am Ende seines Lebens, ich bin ein Christ, und wie er es jetzt kaum denkend glauben kann.
Mich hat fasziniert, was eigentlich in meinem eigenen Denken vor sich geht und welche Sachen sich dort miteinander vermischen. Und wenn am Schluss das tatsächlich kommt, diese Sehnsucht, sagen zu können, ich bin ein Christ, so wie er es damals als Kind gelesen hat, diese Sehnsucht, die existiert einfach weiter in ihm.
Das sagt der Autor Frank Witzel über seinen Romanhelden in dem Buch Die Erfindung der Roten Armee-Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969. Das umfangreiche Buch mit über 800 Seiten ist im Verlag Mattes und Seitz erschienen und kostet 30 Euro.
Was macht glücklich? Seit es Menschen gibt, wird diese Frage gestellt und eine ganz simple Antwort gibt es in der Operette Die Fledermaus. Sich also dem Schicksal ergeben, ist das der Weisheit letzter Schluss? Der Psychiater, Theologe und Kabarettist Dr. Manfred Lütz hat in seinem unterhaltsam-philosophischen Buch »Wie Sie unvermeidlich glücklich werden« eigene Gedanken zur großen Menschheitsfrage nach dem Glück gesucht und gefunden. Guten Tag, Herr Lütz.
Guten Tag.
Was sagen Sie zu der Definition von Glück à la Fledermaus?
Auch das ist eigentlich eine gute Definition. In der Psychotherapie unterscheiden wir immer zwischen Schwierigkeiten und Problemen. Schwierigkeiten sind nicht zu ändern, da soll man sich nicht so viel mit aufhalten. Probleme sind lösbar.
Aber Ratgeber zum Glücklichsein, das lehnen Sie ja schon grundsätzlich ab, ne?
Der Soziologe Ulrich Beck hat mal gesagt, die Ratgeberliteratur schlägt eine Schneise der Verwüstung durch Deutschland. Man fühlt sich ja gar nicht mehr für sein eigenes Leben kompetent. Gehen Sie mal in den Buchhandel, da sehen Sie riesige Ratgeberregale. Und dann haben Sie das Gefühl, Sie sind ein ganz kleines Wörtchen, müssen erstmal diese großen Ratgeber alle lesen und dann können Sie mit dem Leben beginnen. Dann sind Sie aber in Rente. Ja? Das heißt, die Suggestion, es gibt Spezialisten für Lebensglück, die ist völlig absurd. Fürs Lebensglück gibt es nur einen einzigen Spezialisten und das ist man selbst. Es gibt im Grunde 7 Milliarden unterschiedliche Wege zum Glück. Aber es ist vielleicht ganz nützlich, sich anregen zu lassen von anderen Leuten, von gescheiten Leuten möglichst, aber nicht unbedingt zu tun, was die sagen.
Also Sie haben schon jetzt ein kleines Handbuch zum Glück geschrieben und eines wird ganz klar, also das permanente Streben nach Glück halten Sie für sehr problematisch. Warum?
Ja, man kann sagen, jede Sucht ist eine Sucht nach Glück. Ich bin ja Psychiater, ich bin Chef eines großen psychiatrischen Krankenhauses, wir haben eine Suchtabteilung. Und da erlebt man immer wieder, dass Menschen das Glück suchen und es nachher in der Droge finden. Und die Situation, die heute herrscht, auch in der öffentlichen, auch im öffentlichen Glücksmarkt, wenn man das so sagen soll, ist ja, Glück sei etwas, das sei machbar. Glück auf Rezept. Schon die frühen Philosophen haben klar gehabt, Glück ist etwas Innerliches, ist so etwas wie Seelenruhe. Und die kann man letztlich, glaube ich, nur haben, wenn man irgendwie einen Sinn im Leben sieht. Wenn man Sorge haben muss, dass nur der Erfolg, der Glückserfolg, das Entscheidende ist, dann muss man dauernd mit dem Damoklesschwert leben, dass am nächsten Tag das Glück schon vorbei sein kann. Und das macht mich heute ja schon unglücklich, weil ich heute schon unsicher bin. Das heißt, wenn ich einen Sinn im Leben sehe, wenn ich selbst in den Krisensituationen meines Lebens nicht ins Nichts falle, dann kann ich glücklich sein.
Würden Sie jetzt sagen, wenn ich mich für Flüchtlinge engagiere, dann ist das schon mal ein guter erster Schritt zum Glücklichsein?
Also ich habe letztlich einen Vortrag im Osten Deutschlands gehalten und da gibt es ja immer diese Probleme mit Asylanten und so weiter und so weiter. Und da habe ich darauf hingewiesen, dass bei uns im Dorf hier im Vorgebirge das Dorf eigentlich glücklicher geworden ist, seit wir Flüchtlinge haben. Denn viele Menschen, die sonst nur für sich alleine gelebt haben, die können etwas für Menschen in Not tun und die erleben das als sinnvoll. Das heißt, ich sehe viel mehr glückliche Gesichter bei uns im Dorf. Die Vorstellung, dass Glück nur etwas Egoistisches ist, was ich sozusagen zusammenraffen muss für mich persönlich, das ist etwas ganz Unsinniges. Und das ist auch bei den großen Lehrern der Völker nie das wirkliche Glück gewesen.
Das Bild zum Beispiel von Diogenes, das kennen ja viele, ne? Der ist einfach in seiner Tonne gewesen und war glücklich. Können Sie diesem Weg etwas abgewinnen?
Also vielleicht mag manch einer dem Weg des Diogenes was abgewinnen. Diogenes hat in der Tonne gelebt und hat gesagt, ich habe einfach keine Bedürfnisse. Und dann kann ich auch nicht frustriert werden. Das ist in sich ganz konsequent. Der hat sich nicht gewaschen, das ist vor allem für Jungs, wenn ich vor pubertierenden Jungs rede. Ich finde das ganz super, Mädchen finden es schrecklich. Er hatte dadurch nicht so viel Kontakt, weil er furchtbar stank halt. Und eines Tages kam Alexander der Große zu ihm und sagte, er sei der mächtigste Mann der Welt. Diogenes könne sich wünschen, was immer er wolle und er würde es ihm geben. Und das war natürlich die große Gefahr. Wenn er sich irgendetwas, auch nur etwas ganz Kleines gewünscht hätte, dann wäre er abhängig geworden von diesem mächtigsten Mann der Welt. Und Diogenes hat darauf die berühmte Antwort gegeben, Majestät, mögen wir bitte aus der Sonne gehen.
Und welche Rolle spielt jetzt das ewige Leben für unser Glück?
Ich glaube, dass wenn man zutiefst glücklich ist, man Ewigkeit erleben kann. Ewigkeit, glaube ich, kann man schon in diesem Leben erleben. Wenn man eine wunderschöne Melodie hört, wenn man einen eindrucksvollen Menschen erlebt, wenn man eine wunderschöne Landschaft sieht, dann sprengt das die Zeit. Dann ist das nicht 5 Minuten Liebe oder 5 Minuten Mozart oder so etwas, sondern es sprengt die Zeit. Wir glauben als Christen ja nicht an das unendliche Leben. Das wäre die Hölle, wenn man überhaupt nicht sterben könnte. Furchtbar. Wir glauben an das ewige Leben, das die Zeit sprengt. Nur dadurch, dass wir sterben, wird jeder Moment unwiederholbar wichtig. Und im Bewusstsein der Unwiederholbarkeit jedes Moments, glaube ich, kann man tiefe Glückserfahrungen machen.
sagt Dr. Manfred Lütz. Wie Sie unvermeidlich glücklich werden, heißt sein unterhaltsames wie tiefgründiges Buch, in dem er Alltagsgeschichten mit den Gedanken der Philosophen von der Antike bis in die Moderne und dem christlichen Verständnis von persönlichem Glück im Angesicht des Leids verbindet. Erschienen ist sein Buch in dem Gütersloher Verlagshaus und Ihnen, Herr Lütz, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.